machen wieder nur einen Vers durch heute Morgen. Johannes Kapitel 17, Vers 24. Hoffnung ist etwas, was lebenswichtig ist. Es macht einen Unterschied in unserem Leben. Ich habe auf der Konferenz, auf der ich war, von einem Versuch gehört, vor einigen Jahren. Ich glaube, heute dürfte man sowas gar nicht mehr durchführen. Aber die haben einen Versuch gemacht mit Ratten. Die haben Ratten in eine hoffnungslose Situation versetzt, nämlich in einen Pool mit Wasser, ohne Möglichkeit herauszukommen, und haben die so lange schwimmen lassen, bis sie ertrunken sind. Und das hat so ungefähr 17 Minuten lang gedauert. Und dann haben sie diese ertrunkenen Ratten untersucht und haben herausgefunden, dass sie eigentlich fähig gewesen wären, länger durchzuhalten. Also diese Ratten sind ertrunken, nicht weil sie am Ende waren, sondern weil sie aufgegeben haben in ihrer hoffnungslosen Situation. Und dann haben sie das Ganze wieder gemacht, aber haben nach 15 Minuten diese Ratten gerettet und dann nach einer Zeit der Erholung wieder in den Pool gegeben. Und dann haben diese Ratten 36 Stunden lang gekämpft. Haben alles gegeben, was sie hatten, kämpften bis zum Ende. Warum? Einfach, weil sie Hoffnung hatten, gerettet zu werden. Der Wiener Psychologe Viktor Frankl, der das KZ überlebt hat, hat die Beobachtung gemacht, dass auch wir Menschen eine Hoffnung und einen Sinn im Leben brauchen, eine Perspektive für die Zukunft, um wirklich leben zu können, um nicht zu verzweifeln, nicht aufzugeben, besonders in schwierigen Umständen. Also eine Zukunftsperspektive ist wichtig, das macht einen wirklichen Unterschied. Es macht einen Unterschied, wie du dich siehst, wer du bist, wo du herkommst, wozu oder warum du hier bist, wohin du gehst. Es macht einen Unterschied, ob du dich als Zufallsprodukt siehst, so als aufgewachsenes Bakterium, Spezie, Homo sapiens, eigentlich nicht mehr als ein Tier und deswegen auch nicht wirklich mehr wert, nur so ein Durchgangsprodukt, Übergangsprodukt in diesem unpersönlichen, kalten, unbarmherzigen, ziellosen Prozess der Evolution. All deine Träume, all deine Visionen, all diese Sehnsüchte deines Herzens nach Liebe und Wahrheit und Wert und Leben und Gerechtigkeit und Unsterblichkeit und so weiter. All deine moralischen Empfindungen, dein Gewissen, das ist alles nur eine Illusion. In dieser Sicht der Dinge ist alles nur irgendwie ein chemischer Prozess in deinem Gehirn oder Produkt von gesellschaftlicher Manipulation. Und wenn du stirbst, dann ist alles vorbei und alles egal. Und deswegen auch alles letztendlich sinnlos. Und ich meine, das ist im Wesentlichen die moderne, vorherrschende Weltanschauung, die gepredigt wird, von der Schule an. Schon. Und es ist kein Wunder, dass die Menschen dann desillusioniert sind und unmotiviert und hoffnungslos. Und dass viel zu viele aufgeben, sich das Leben nehmen oder ihre Hoffnungslosigkeit in Alkohol und Drogen betäuben. Und wir wissen, dass heute mehr Menschen als je zuvor in psychischer Behandlung sind. Und das kann unterschiedliche Ursachen haben, aber ich denke, eine Ursache ist Hoffnungslosigkeit. Ich habe gestern zufällig ein Interview gelesen in dieser Tageszeitung, also ich lese die online, die ich jeden Tag lese, ein Interview mit dem Schriftsteller T.C. Boyle. Und er hat da gesagt, wozu holen wir Atem? Gehen zur Arbeit, zahlen Steuern, sind gute oder böse Bürger oder sogar Massenmörder, wenn wir am Ende alles zum Tode verurteilt sind. Mehr noch und schlimmer noch, kein Umweltexperte erlaubt uns nur einen Funken Hoffnung für unsere Spezies. Wir haben keinen Gott, wir haben Darwin. Und das ist eine extrem trostlose Welt, um darin zu leben. Und dann wurde er gefragt, Sie sind bekannt für Ihren gut gelaunten Pessimismus. Finden Sie wirklich alles so schlecht an unserer Welt? Und seine Antwort war, nein, nicht alles, wenigstens haben wir Drogen und Alkohol. Hey Leute, wenn das die Realität ist, dann ist unser Leben ein sehr schlechter Witz. Im Gegensatz dazu haben wir natürlich die Wahrheit, die der Gott der Bibel uns offenbart, unser Schöpfer, auch nicht nur in seinem Wort, sondern auch in unserem Herzen offenbart. Er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und die Wahrheit ist, wir sind nicht nur Materie. Wir sind auch Materie, aber wir sind auch eine Geistseele. Und wir sind geschaffen, wir sind gewollt, wir sind geliebt von einem persönlichen Gott, der persönlich an dir und mir interessiert ist und der Gemeinschaft mit uns haben will, der einen Plan für uns hat, der uns gebrauchen will. Und das, was wir mit ihm tun und für ihn tun, das wird ewig einen Unterschied machen und es wird nicht umsonst sein, sondern es bleibt bestehen. Und Gott hat auch ein Leben für uns nach dem Hier und Jetzt. Er hat eine Zukunft und eine Hoffnung. Und wenn du ihm vertraust, wird es sogar noch besser werden. Er wird seine Herrlichkeit mit dir teilen. Und diese Erfüllung der tiefsten Sehnsüchte unseres Herzens, diese Sehnsucht nach perfekter Liebe und nach perfekter Beziehung und nach Schönheit und Reinheit und Gerechtigkeit und so weiter, diese Sehnsüchte in unserem Herzen sind nicht irgendwie eine Verarschung oder so ein sadistischer Zufall, Ironie des Schicksals. Nee, wir haben diese Impulse, weil es eine Person gibt und weil es einen Ort gibt und einen Zustand gibt, der wirklich diesen Bedürfnissen entspricht. Und Gott lädt uns in Jesus Christus dazu ein. Und Gott sei Dank. Die Wahrheit wird uns frei machen. Und für mich ist das was sehr Persönliches, diese Sinnlosigkeit eines Lebens ohne Gott war zumindest eines der Dinge, die mich zu Jesus getrieben haben. Ich glaube, dass ich diese Vorstellung eines sinnlosen Lebens nicht lange ertragen hätte, nicht auf Dauer. So ein Leben ohne Perspektive, dass es letztlich nicht wirklich einen Unterschied macht, ob ich wie Adolf Hitler oder wie Mutter Teresa gelebt habe. Leben ohne Hoffnung, wo das einzig sichere der Tod ist und nicht mehr und nichts darüber hinaus. So ein Leben hätte mir nicht wert erschienen zu leben und ich persönlich kann Menschen gut verstehen, die auf Drogen sind oder die so totale Aussteiger sind. Ich meine, wenn du wirklich glaubst, dass es keinen Gott gibt und dass es nichts Absolutes gibt und keine Wahrheit gibt und nichts, was objektiv wahr oder falsch ist und keine Ewigkeit und kein Gericht und kein Himmel, keine Hölle, dass es nichts Objektives, keinen objektiven, echten Sinn oder Wert im Leben gibt, ich meine, was sollst du sonst tun? Nee, dann bleibt jedem denkenden, empfindenden Menschen eigentlich nur Verzweiflung und dann können wir mit dem T.C. Boyle sagen, ja, Gott sei Dank gibt es Alkohol und Drogen. Das ist unerträglich. Das entspricht uns Menschen auch nicht, diese Vorstellung. Das ist gegen das, was unser Herz uns sagt. Da sind wir wirklich wörtlich im falschen Film. Und das ist eine Lüge vom Teufel persönlich. Aber die Wahrheit Gottes wird uns frei machen. Frei, dass wir selbst sein können, das zu sein, wozu wir geschaffen sind, nämlich geistliche, ewige Geschöpfe gegenüber für den persönlichen, liebenden, gerechten Gott. Und Gott sei Dank, die Wahrheit ist, wir haben eine Zukunft und wir haben eine Hoffnung. Und wie gesagt, Hoffnung ist wichtig. Und Gott hat seinem Volk eigentlich immer Perspektive gegeben. Denkt dran, gleich nach dem Sündenfall hat Gott den Menschen die Prophetie der Erlösung in Jesus Christus gegeben. Und ich kann an Jeremia 29 denken, an wahrscheinlich einem totalen Tiefpunkt, vielleicht den tiefsten Punkt, vielleicht abgesehen von der Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus, aber vielleicht den tiefsten Punkt in der Geschichte des Volkes Israels, wo der Tempel und Jerusalem zerstört waren und das Volk verschleppt war in die Verbannung nach Babylonien. 70 Jahre waren sie dort und Gott spricht dort in diese verzweifelte Situation seines Volkes hinein und sagt, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Und Gott sagt seinem Volk, ich werde euch zurückbringen. Ich mag das, Zukunft und Hoffnung, das ist Gottes Herz für uns. Und diese Verheißung gilt auch für uns. Er wird uns zurückbringen in diese Herrlichkeit, für die wir geschaffen sind. Diese Herrlichkeit, nach der unser Herz sich sehnt. Diese Herrlichkeit, die wir verloren haben im Garten Eden, in dieser Rebellion und Abwendung gegen Gott. Und deswegen ist unser heutiger Vers so wichtig und so wunderbar. Wir sind noch immer bei diesem Gebet Jesu, dieses Gebet, was er gebetet hat an dem Abend, bevor er festgenommen wurde und im Abend, bevor er gelitten hat, am nächsten Tag für uns. Und wir sind noch immer in dem Abschnitt, in dem Jesus ganz konkret für uns betet, die wir den Aposteln glauben werden. Und erinnert euch dran, diese Gebete, das sind alles Gebete, die der Vater erhört hat. Ich meine, ganz klar, erhört der Vater die Gebete seines Sohnes Jesus. Und er hat in dem Abschnitt im Wesentlichen um Einheit gebetet, aber wir greifen uns aus dem Abschnitt nochmal so zwei Tatsachen heraus, die eigentlich so wunderbar sind, um schnell drüber zu lesen. Und wir haben uns das letzte Mal, also vor 3 Wochen, in Vers 23 angesehen, diese wunderbare Wahrheit, dass der Vater uns so liebt, wie er Jesus liebt. Wir sind die meist und die bestgeliebten Menschen dieser Welt, von der wichtigsten Person im ganzen Universum. Und unser heutiger Vers, der nächste Vers eigentlich, betrifft unsere Zukunft. Vers 24, da betet Jesus, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Wow, was für eine wunderbare Aussage. Jesus betet, dass wir bei ihm sind und seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Und Jesus hat auch schon vorher darüber gesprochen, im Kapitel 14, Vers 3 zum Beispiel. Da hat er gesagt, wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Nämlich bei ihm, in seiner Herrlichkeit, in der Ewigkeit. Und wenn du in Jesus bist, dann ist das deine Zukunft. Vater hat dieses Gebet erhört. Diese Zukunft ist dir absolut sicher. Jesus hat uns vollständig erlöst. Als Gott die Welt erschaffen hat und die Menschen erschaffen hat, hat er die Menschen in einen wunderbaren Garten gesetzt. Und das Besondere daran war, dass Gottes Gegenwart da war und dass Gott mit den Menschen gewandelt ist im Garten und sich unterhalten hat mit ihnen. Und er war gegenwärtig, er hatte Gemeinschaft. Und ihr kennt die Geschichte, die Menschen sind gefallen und haben alles versaut und Gott muss sie rauswerfen aus dem Garten und die Schöpfung ist mitgefallen. Und ist zwar noch immer schön, aber ist ganz sicher nicht mehr der Himmel auf Erden, so wie es mal war. Und auch wir selbst, ich selbst bin nicht mehr das, was ich eigentlich sein möchte. Unsere Beziehungen sind nicht so, wie sie eigentlich sein sollten, da ist Streit und Krieg und Uneinheit und Entfremdung da. Aber Gott hat eine Rettungsmission gestartet und er ist in Jesus Christus Mensch geworden, um uns zu retten, um uns zu versöhnen mit Gott und die Schöpfung mit uns. Und er ist in Jesus Mensch geworden und in Jesus war diese Herrlichkeit Gottes sichtbar. In Johannes 1, Vers 14 haben wir gelesen, da sagt Johannes, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Gnade und Wahrheit und Schönheit und Macht und Heiligkeit und Heilsein. Diese herrliche Lebensqualität, die Jesus hatte, so sollte jeder Mensch wirklich sein. So will jeder Mensch wirklich sein, wie Jesus, tief im Herzen. Und ein Stück weit können wir das schon erfahren hier in ihm. Wenn wir mit ihm leben, heißt im 2. Korinther 3, werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir werden ihm ähnlicher, dieser Prozess der Heiligung, der Heilwerdung. Aber eines Tages werden wir Jesus folgen in die Ewigkeit. Und da wird alles perfekt wiederhergestellt sein, in Perfektion. In der Offenbarung sehen wir, dass das neue Jerusalem herabkommt auf die Erde, wieder der Himmel auf der Erde. Alles ist wieder hergestellt. Wir sehen wieder einen Garten mit Bäumen und einem Fluss, die erlöste Schöpfung. Und es heißt dort in Offenbarung 21, Vers 3, und er, das heißt Gott, wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das heißt, die Beziehung mit Gott wird wieder perfekt geheilt sein und wiederhergestellt sein. Und die Schöpfung wird wiederhergestellt sein. Wir werden in einem perfekten Ort leben. Und Paulus hatte mal den Himmel gesehen. Er war sich nicht sicher, ob er wirklich gestorben war und dort war oder nur eine Vision gesehen hat. Aber er hat den Himmel gesehen und er hat gesagt, ich kann gar nicht drüber reden, es wäre gar nicht richtig, drüber zu reden. Das war zu herrlich, zu heilig, was ich gesehen habe. Und außerdem würden die Vokabel fehlen, das überhaupt zu beschreiben, diese Herrlichkeit. Aber eins sehen wir im Leben von Paulus, dass Paulus gesagt hat, das Leben ist für mich Christus und Sterben ist Gewinn. Und in Philipper 1, Vers 23 hat er gesagt, meine eigene Übersetzung, ja, es ist gut hier zu sein und Frucht zu bringen für Jesus und wir sehen es an Paulus, solange er hier in dieser Welt war, hat er alles für Jesus gegeben, hat nicht halbherzig gelebt, aber er sagt dort, aber ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn das ist weit besser. Also das Beste kommt noch. Wir brauchen keine Angst haben, zu sterben. Für Nachfolger Jesu ist es kein Verlust, sondern eigentlich ein Gewinn. Und Paulus hat sich darauf gefreut, heimzugehen zu ihm, in seine Herrlichkeit. Jennifers Oma ist gestorben diese Woche und auch sie hatte eigentlich diesen Wunsch, heimzugehen zum Herrn. Und deswegen ist es eigentlich nicht wirklich traurig, sondern ein erhörtes Gebet, dass sie heimgehen durfte. Aber diese wunderbare Hoffnung, die wir haben, und hey, danach sehnt sich unser Herz. Im Herzen sind wir alle Perfektionisten. Wir sehnen uns nach perfekter Liebe und nach perfekter Beziehung und nach dem perfekten Ort. Und vielleicht ist das der Grund, warum so viele Menschen von einer Beziehung zur nächsten Beziehung hecheln und von einem Ort zum nächsten Ort umziehen. Aber es wird uns nie befriedigen. Die Erfüllung von dieser Sehnsucht, von diesen Wünschen in unserem Herzen ist nicht hier und jetzt. Ist nicht irdisch, sondern ist in der Ewigkeit mit Gott. Wir sehen uns aber auch selbst danach, selbst perfekt zu sein, Jesus ähnlich. Ich denke, ihr kennt das auch, seid ihr manchmal auch frustriert mit euch selbst? Ich gehe mir manchmal selber so auf den Keks. Aber wir haben auch die Verheißung. In 1. Johannes 3, Vers 2 sagt der Apostel Johannes, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also ist noch nicht so ganz klar, Ewigkeit, wie genau, können wir gar nicht fassen. Aber eines weiß ich, sagt Johannes, wir werden Jesus gleich sein. Das langt eigentlich schon. Diese Perspektive. Römer 8, Vers 29. Wir sind vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das fängt schon hier an, dieser Prozess der Heiligung, aber wird vollendet sein in der Ewigkeit, wenn wir wirklich ihm gleich sind, ihm ähnlich sind. Und so, wir werden nicht nur in die Herrlichkeit versetzt, in eine perfekte Beziehung mit Gott, in einen perfekten Zustand, an einen perfekten Ort, sondern wir werden selbst verherrlicht sein. Wir werden einmal so sein, wie wir immer sein wollten. Wir haben eine wunderbare Hoffnung. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3, da sagt der Paulus eigentlich so einen Lobpreis und sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Also wir haben eine beständige, wir haben eine sichere Hoffnung. Wir Christen, wir sind eigentlich die einzigen, die eine wahre, reale Hoffnung haben, die nicht enttäuscht werden wird. Und diese Hoffnung macht einen Riesenunterschied. Diese Hoffnung ist lebenswichtig. Wir dürfen wissen, dass das Leben einen Sinn macht. Und das, was ich tue, wird nicht irgendwann sinnlos sein und irgendwann vergessen sein und völlig egal sein. Nee, es bleibt bestehen. Und wir brauchen in unserem Leben Perspektive, um Gutes tun zu können, um heilig zu leben, um durchzuhalten in schwierigen Zeiten, dass wir nicht müde und zynisch und gleichgültig werden in dieser Welt. Aber wir haben eine Zukunft, wir haben eine Hoffnung, wir haben eine Perspektive, die alles andere übertrifft. Jesus und der Vater verheißen uns, dass sie in alle Ewigkeit ihre Gemeinschaft und ihre Herrlichkeit mit uns teilen werden. Und was gibt es Besseres? Also wir können absolut positive, optimistische, frohe, hoffnungsvolle Menschen sein als Nachfolger Jesu. Es macht echt einen Unterschied und ich möchte euch nur drei Punkte geben, wo diese Hoffnung einen Unterschied macht. Einen weiteren haben wir eigentlich schon erwähnt, nämlich Christen, Menschen mit einer Hoffnung sterben anders als die, die keine Hoffnung haben. Gehen anders mit dem Tod um und ich meine, das ist hunderttausendfach bestätigt. Lest Zeugnisse und Berichte, wie Menschen gestorben sind. Auf der einen Seite Menschen, die gute Atheisten waren, auf der anderen Seite Menschen, die Jünger Jesu waren und Märtyrer waren vielleicht sogar. Beispiel aus der Bibel, denkt an Stephanus, der gesteinigt wurde und angefeindet wurde und kurz bevor diese jüdischen religiösen Fanatiker ihn gesteinigt haben, lesen wir in Apostelgeschichte 7, Vers 55, da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Also Gott hat ihm Gnade geschenkt in diesem Moment der Hinrichtung und er hat die Herrlichkeit Gottes gesehen und wir lesen da, dass sein Gesicht gestrahlt hat und dass er gebetet hat für seine Mörder, da war keine Bitterkeit, da war kein Zorn, er ging mit Vorfreude und einer moralischen Stärke und in Reinheit und Liebe nach Hause zu seinem Herrn. Und wirklich diese Hoffnung, die Jesus uns gebracht hat, macht den allergrößten Unterschied in der Stunde unseres Todes. Denn da heißt es für uns, alles zu gewinnen, statt alles zu verlieren. Und das macht einen gewaltigen Unterschied. Ich möchte euch noch drei weitere praktische Konsequenzen oder Früchte unserer Hoffnung aufzählen oder anschauen gemeinsam mit euch. Wahrscheinlich gibt es noch mehr. Erstens ist, dass wir Hoffnung und Perspektive in schweren Zeiten haben. Diese Schwierigkeiten, durch die du gehst, diese Anfechtung oder Anfeindung, vielleicht eine Krankheit, vielleicht eine Behinderung, vielleicht Beziehungsstress. Diese Dinge, wo unser Leib oder unsere Umstände nicht so sind, wie wir es uns wünschen. Und wo die Dinge nicht so laufen, wie sie ich mir wünsche. Kann ich Perspektive haben. Ich darf wissen, es wird nicht immer so sein. Nicht für immer. Wir sind nicht mit unendlich langem Leiden konfrontiert. Oder mit unendlich langer Unvollkommenheit. Nee, es ist nur für eine kurze Zeit eigentlich. Schon sehr bald wird alles erneuert werden und alles wiederhergestellt werden. Und sehr bald werden wir in seiner Herrlichkeit sein. Und das macht einen Unterschied. Und ein Beispiel in der Bibel dafür ist der Paulus, der krasse Sachen durchgemacht hat, der gesteinigt wurde und verprügelt wurde und Schiffbruch erlitten hat und gehungert hat und Ängste und Kälte. Und ihr könnt es nachlesen im 2. Korintherbrief, was er alles durchgemacht hat für Jesus. Aber er schreibt im Römer 8, Vers 18, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das macht überhaupt keinen Unterschied, sagt er, ewig gesehen. Es fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Zweiter Korinther 4, Vers 16, er sagt, deswegen ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, das waren seine Lebensumstände, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, Steinigung, Auspeitschung, verprügelt, gefangen im Gefängnis, Schiffbruch, hier so dieses schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Das war seine Perspektive. Das rückt die Dinge in die rechte Perspektive. Und das ist so, sagt er, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitig, das Unsichtbare aber ewig. Also diese ewige Perspektive, diese Hoffnung auf eine Zukunft in der Herrlichkeit hilft uns durchzuhalten. Zweitens, diese Hoffnung hilft uns auch bei unserer Heiligung. Motiviert uns schon jetzt, das auszuleben, was wir eigentlich sind und was wir sein werden. Das ist eine riesige Motivation und eine riesige Ermutigung, wenn wir uns selbst und auch andere nicht nur so sehen, wie wir gerade sind und wie sie gerade sind, das kann so frustrierend sein, sondern wenn wir sehen, wer wir und wer auch unsere Mitmenschen, unsere Geschwister in Jesus sind und was er in ihnen tun kann und was sie und wir einmal sein werden in Jesus Christus. Hey, das setzt ein Potenzial frei, wenn wir so leben, dass ich sage, hey, ich weiß, was Jesus aus dir machen kann und was Jesus aus dir machen wird. Johannes war ergriffen davon, er schreibt, im 1. Johannes 3 hat man schon, wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dann schreibt er weiter, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Und Petrus schreibt im 2. Petrus 3, Vers 11, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gott Seligkeit, also dass wir in unserer Seele, schönes Wort eigentlich, dass wir in unserer Seele Gott ähnlich sind, Gott gefallen wollen, indem er die Ankunft des Tages Gottes erwartet. Also wenn ich die Zukunft im Blick behalte, dann werde ich nicht sagen, hey, es macht nichts, wie ich lebe. Nee, es macht was aus, wie du lebst. Es macht einen Unterschied, es macht einen ewigen Unterschied. Für mich und für alle Menschen um mich herum auch. Drittens, eine ewige Perspektive hilft mir, ein guter Verwalter zu sein. Hilft mir, richtige Prioritäten zu setzen für mich und mein Leben und meine Familie, meine Kinder. es hilft mir mit meinen Ressourcen, mit meinem Leben, mit meinem Geld, mit meiner Zeit, mit meinen Gaben, mit meinem Intellektuell richtig umzugehen. Diese Dinge nicht zu verschwenden für das, was nicht zählt in der Ewigkeit, sondern weise zu investieren. Wie Jesus gesagt hat, Schätze im Himmel zu sammeln. Und wie tun wir das? Indem wir Gutes tun an unseren Mitmenschen im Namen Jesu. Und ich darf wissen, das wird nicht umsonst sein. Das wird nicht vergeblich sein. Das wird nicht egal sein mal, sondern es wird ewig Bestand haben. Und ich werde belohnt werden dafür. Und es wird ewig Teil von dem sein, was ich bin. Deswegen schreibt der Paulus in Galater 6, Vers 9, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Und wenn es erst in der Ewigkeit ist. Aber wir werden ernten, wir werden belohnt werden. Jesus hat gesagt, er wird uns belohnen für jedes Glas Wasser, das wir jemandem in seinem Namen geben. Ich meine, es ist überhaupt nicht schwer, Schätze im Himmel zu sammeln. Wie schwer ist es, jemandem einen Drink auszugeben, der hungrig ist, durstig ist? Vielleicht ist er hungrig auch, dann gibt es ihm einen Schnitzel dazu. Ist nicht schwer. Lasst uns im Gutes tun, nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss mich ständig daran erinnern, dass diese Welt nicht mein Zuhause ist. Dass wir nur auf der Durchreise sind hier. Diese irdische Welt mit all ihren Konsum und Unterhaltungsangeboten ist wie so ein schwarzes Loch. Es hat so eine starke Anziehungskraft, will uns vereinnahmen. Und ich habe den Urlaub genossen, aber ich kann euch auch sagen, es ist gut, wieder zurück zu sein vom Urlaub und wieder an der Front zu sein, wieder im Kampf zu sein, wieder in der Arbeit für den Herrn zu sein. Weil ich merke, dass es mir im Urlaub noch leichter fällt, geistliche Dinge zu vernachlässigen. Und mich geistig gehen zu lassen, vielleicht, weiß nicht, ziellos vom Fernseher zu versumpern und irgendwie so dahin zu vegetieren als Gemüse. Ich muss mich ständig an diese Wahrheit erinnern. Ich bin ein geistliches Wesen. Ich bin ein ewiges Wesen. Es geht ums Reich Gottes, nicht um ein irdisches Reich. Ich will mich um ihn drehen und um ewige Dinge, um geistliche Dinge. Es geht um das Heil von Seelen in dieser Welt und nicht darum, wer das größte Spielzeug hat oder das größte Haus oder den neuesten iPad oder das neueste Auto. Darum geht's nicht. Es ist absurd, es ist dumm, in einen Campingplatz zu investieren und das Haus zu vernachlässigen. Und niemand tut es, oder? Und wenn du in, sagen wir, in einem Monat in dein Traumhaus, in deiner Traumlocation umziehen würdest, weiß nicht, wo das für dich ist, sagen wir Hawaii, deine Villa in Hawaii, wie viel würdest du noch hier in deine Hütte oder in deine Wohnung investieren? Wahrscheinlich nicht zu viel. So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Du willst dort investieren, wo es wirklich zählt, wo du den Rest deines Lebens verbringen wirst. Und es geht um die Ewigkeit. Es geht um die nächsten 1.000 Billionen Milliarden von Jahren. Also lass dich nicht in das Hier und Jetzt in deiner materiellen Existenz festsetzen. Lass uns nicht realitätsfremd werden. Hey, das Hier und Jetzt, unser Leib, unsere materielle Existenz, das ist unser Zelt, hat der Paulus gesagt. Wir kämpfen noch für ein paar Tage hier und dann sehr bald ziehen wir um in unsere Traumvilla. Und wir sind oft so eingenommen von dem Hier und Jetzt und von unserem Zelt und wir dekorieren das und bemalen das und stylen das und behängen das und reparieren das und befüllen das mit den teuersten Gütern und lagern das in den besten Locations. Und wir checken die Zelte von anderen ab und vergleichen uns. Oh, wow, hier hat ein tolles Zelt. Aber hier, es macht keinen Sinn. Sei nicht so eingenommen von dem, was so schnell vergeht, sei von dem eingenommen, von dem, was ewig bleibt. Okay? Und ich predige zu mir selber. Ich muss mich ständig daran erinnern, die ewige Perspektive zu bewahren. Wenn wir uns vor Augen halten, was Jesus für uns erkauft hat und was er für uns bereitet hat, dann macht uns das auch dankbar. Beeindruckt uns seine Liebe und das motiviert mich dann noch mehr, mit ihm und für ihn zu leben. C.S. Lewis hat mal gesagt, wenn man die Geschichte liest, findet man, dass die Christen, die das meiste für die gegenwärtige Welt getan haben, genau jene waren, die am meisten an die zukünftige Welt dachten. Erst seitdem Christen aufgegeben haben, an die andere Welt zu denken, sind sie so ineffektiv in dieser Welt geworden. Und ich glaube, es stimmt. Je mehr wir im Hier und Jetzt festgekettet sind, desto fruchtloser sind wir für die Ewigkeit. Je mehr sich alles nur um Zeug, um materielle Sachen, ums Hier und Jetzt dreht, um das Irdische, hören wir auf, fruchtbar zu sein für die Ewigkeit und Schätze im Himmel zu sammeln. Aber Leute, wir haben eine Hoffnung auf ein ewiges Leben mit Jesus in seiner Herrlichkeit. Und das beginnt schon hier, auf der Erde, wenn wir Jesus in unser Herz einladen. Wir dürfen schon Vorgeschmack hier und jetzt erleben, wenn wir mit Jesus gemeinsam durch unser Leben gehen. Aber das Beste kommt noch. Und so lasst uns im Licht von unserer herrlichen Zukunft leben. Amen. Lieber Vater, wir danken dir für die Hoffnung, die du uns gibst. Ich danke dir so sehr, Herr, das ist, was so einen Unterschied in meinem Leben gemacht hat und macht, Herr, einen Sinn zu haben, einen Zweck zu haben und eine Zukunft zu haben. Und Jesus, du bist unsere Zukunft. Wie Paulus gesagt hat, das Leben ist für mich Christus. Und wenn das wirklich wahr ist, dann ist Sterben Gewinn. Und dann bedeutet es mehr von dir. Und ich möchte einfach beten, Herr, um geistliche Klarheit für jeden Einzelnen von uns. Und ja, Herr, wir sind so interessante Mischwesen, wir sind materielle Wesen und geistliche Wesen und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, eine gute Ausgewogenheit und eine gute Balance zu finden, dass wir wirklich genießen können, unser Leben und die Segnungen, die du uns schenkst, aber dass wir nicht eingenommen davon sind, sondern dass wir eingenommen sind von dir. Und dass wir wirklich einen Unterschied für dich machen in dieser Welt. Und dass wir als reiche Menschen in die Ewigkeit gehen und nicht als arme Menschen. Hilf uns immer wieder dran zu denken, wer wir sind und wo wir herkommen, wozu wir hier sind und wo wir hingehen. Lass uns die Perspektive bewahren. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.